Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 226 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute, glaube ich, mehr als in den vergangenen Episoden die kritische Stimme des deutschen Schwimmsports. Denn wir werden uns in den kommenden 50, 55 Minuten ungefähr mit einigen Informationen beschäftigen, die in den vergangenen Wochen aufgeploppt sind und zum Teil falsch wiedergegeben wurden oder wo uns versucht wird, ein Apfel für ein Ei vorzumachen. Da sind wir wieder bei Sprichworten. Irgendwie so, eine Apfel als Birne zu verkaufen, was weiß, auf jeden Fall Dinge zu erzählen, die so eigentlich gar nicht richtig sind. Dafür machen wir einen Anruf in Ägypten. Wir schauen, was das DSV-Bundestrainer-Headquarter eigentlich so kommuniziert hat. Und am Ende widmen wir uns den Fakten, nämlich den Staffelstarts in der Wissenschaft der Woche, die relativ entfernt auch etwas mit Ägypten, mit dem Telefonat zu tun haben. Bevor wir damit anfangen, möchte ich aber nochmal einen Dank aussprechen an alle Supporter, die dieses chlorhaltige Hörspiel hier unterstützen. Unter paypal.me/swimcast ist auch unten in den Shownotes verlinkt, genauso wie die Werbepartner dieses Hörspiels, nämlich Speedo und DFT Sports, könnt ihr auch ganz persönlich unter paypal.me/swimcast einen Beitrag leisten und einen kleinen Euro oder zwei oder 4.000 in die virtuelle Badekappe werfen. 4.000 war natürlich bloß ein Gag. Jede kleine Spende ist herzlich willkommen und jeder Euro hilft dabei, dieses Hörspiel auf einem konstant hohen Niveau zu halten. Ansonsten seid ihr auch herzlich eingeladen und immer mal wieder gibt es ja so kontroverse Themen und Dinge, bei denen wir möglicherweise nicht so ganz einer Meinung sind. Am Ende des Tages mache ich ja hier auch bloß meinen Job und erzähle, wie ich Dinge sehe, interpretiere oder was ich gelernt habe und was deshalb nicht stimmt. Dann könnt ihr auch Widerspruch leisten, jederzeit, und zwar per E-Mail an andre@swimcast.de oder bei Instagram in Kommentaren oder Instagram-Nachrichten. Das sollte auch gelesen werden. Manchmal geht's dann unter, wenn ich da nicht reagiere. Dann schreibt einfach nochmal. Das ist auf gar keinen Fall böse gemeint. Ja, und damit genug der Vorrede. Wie sagt man so schön? Wir gehen rein in die Chlorgeschichten der vergangenen 14 Tage, glaube ich. Denn letzte Woche war ja das Interview mit Timo. Und ich habe noch was kleine lustige Sammlung zusammengetragen. Von unseren Vereinsschwimmen, von unseren Vereinswettkämpfen, denn ich glaube, wir bewerben uns gerade ganz, ganz hart dieses Jahr um den Titel der Mannschaft mit den dümmsten Disqualifikationen. Möchtet ihr eine kleine Kostprobe haben? Für alle, die Nein sagen, Pech, müsst ihr euch trotzdem anhören. Was war denn so alles passiert? Ihr habt sicherlich mitbekommen, irgendwann im November oder Oktober bei der Masters DMS habe ich es vercheckt, bei der Mannschaftsaufstellung einen Sportler mit in den Meldebogen aufzunehmen, was dazu führte, dass der gute Jan, glaube ich, die 100 Meter Lagen völlig umsonst geschwommen ist und wir dann ganz schön ins Rudern gekommen sind, wie wir denn überhaupt unsere Starts jetzt noch vollkriegen. Glücklicherweise hat unser Chefcoach aber dafür gesorgt, dass mir dieses Missgeschick nicht einzig und allein in diesem Jahr passiert, sondern er hat jetzt bei der richtigen DMS vor knapp anderthalb, zwei Monaten auch einen Sportler auf dem Meldebogen vergessen. Das war einer aus der Sportmannschaft, der jetzt nicht so wahnsinnig stark im Trainingsprozess involviert ist, aber immer noch von damals richtig gut schwimmen kann. Aus irgendwelchen Gründen bekam er jedenfalls als Erststart die 400 Meter Lagen zugelost, zu denen er pflichtbewusst auf den Startblock trat, ärgerlicherweise am Ende aber disqualifiziert wurde, weil der Name stand nicht auf dem Meldebogen. Nun ja, 400 Lagen umsonst, schade Schokolade. Viel interessanter eigentlich die Frage an die Schiris da draußen. Ich habe nicht nachgeguckt, aber wir hatten eine Antwort bekommen, die ich aber irgendwie nicht glauben möchte. Offiziell ist dieser Athlet ja jetzt nicht gestartet. Also ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwo auftaucht. Auf jeden Fall stand er ja nicht auf dem Meldebogen. Ist quasi, man hätte ja auch Alfons Meyer hinschreiben können. Und dann wäre Alfons Meyer halt nicht auf dem Meldebogen gestanden. Und daraufhin durfte dieser Sportler aber dann bei dem nachfolgenden DMS-Durchgang, bei der Landesliga, das ist disqualifiziert worden, also in der Bezirksliga, nicht nochmal starten, weil er ja schon mal auf dem Startblock war. Meines Wissens, also meines Verständnisses nach, hätte man ihn nochmal hinstellen können auf die Startbrücke. Wir haben es nicht getan, weil wir das Risiko auf zwei Disqualifikationen, naja, das wäre, glaube ich, vielleicht noch merkwürdiger geworden. Nun ja, dann gab es bei den Norddeutschen Meisterschaften lange Strecke eine Disqualifikation in unserem Team bei den Jugendlichen, bei der Leistungsgruppe. Und zwar wurde bei den 1500 Meter Freistil, was ja schon schwierig ist, gibt es ja im Wesentlichen nur zwei Sachen, wegen denen man disqualifiziert werden kann. Das eine ist der Frühstart, Der war es nicht. Das war nämlich die andere Sache. Es wurde irgendwo zwischendrin im Rennen mal die Wende nicht getroffen. Dann gab es eine weitere Disqualifikation über 200 Meter. Schmetterling auch bei der DMS. Dort wurde bei der 125 Meter Wende die Wand nur mit einer Hand berührt. Ärgerlich, dass das bei 200 Delfin passiert. Und zu guter Letzt hat dann noch ein Sportler über die 50 Meter Freistil bei den DMS seinen Start verpasst und ist nicht angetreten. Zur Belohnung haben wir dann 200 Meter Brust eingeteilt für den guten Mann. Ja, weiß ich nicht, ob das so ein richtig geiler Tausch war, aber 50 Kraulen nicht anzutreten ist auf jeden Fall ganz weit oben in der oh mein Gott, wie dumm kann's eigentlich laufen, Liste. Ansonsten befinden wir uns aktuell, so wie viele eigentlich, mitten in der Saison. Das Fitnesslevel steigt rapide, ehrlicherweise. Also die 4 Kilometer im Training knacken wir jetzt ziemlich regelmäßig, eher so Richtung 4,5, dass wir uns orientieren. Es sind noch 14 Wochen bis zur Sommerpause, also auch noch reichlich Zeit auf der Uhr, um das Ganze zu stabilisieren und dann irgendwie Richtung Freibadsaison zu starten. Soweit aus unserer eigenen Historie, vielleicht ein kleines Amüsement an eurer Stelle. Wir machen weiter mit den News der vergangenen Woche. Ja, womit fangen wir an? Es gab 2 große Nachrichten in den vergangenen 14 Tagen und starten wir los in Frankfurt. Dort hat nämlich Dirk Lange seine Trainerkarriere beendet. Letzte Woche einmal kurz angesprochen, dass wir uns in dieser Woche dem Thema etwas ausführlicher widmen. Und das Ganze hat tatsächlich eine ziemlich spannende und interessante Geschichte. Also das Warten hat sich durchaus gelohnt. Wie bereits angedeutet, am 26. Februar gab es diesen kryptischen Post von Melvin Faber-Bilo, der schon in die Richtung deutete, dass da wohl Dirk Lange irgendwie die Hessen verlässt. Und die Frankfurter machten das dann am 6. März offiziell. Dirk Lange hat am 1.3. sein Amt niedergelegt, also 3 Tage nach dem Posting von Melvin. Ja, und jetzt ist Dirk irgendwie nicht mehr erreichbar, ist halt in China unterwegs und die Nummer habe ich auch nicht und vom Sportdirektor Michael Ulmer habe ich sie auch nicht. Deswegen, was lag da näher, als mal in Ägypten anzurufen bei Volker Kämmerer, dem jetzigen Headcoach der SG Frankfurt, um zu hören, wie die Trennung denn jetzt gelaufen ist und was sich da so verändert hat. Und wir haben das ganze Gespräch off-topic geführt, also jetzt müsst ihr nicht hier mit Live-Stimmen rechnen, aber das hat nochmal einige mehr Informationen gebracht und Hintergründe eröffnet. Vielen, vielen Dank an alle, die sich da, oder an Volker explizit an der Stelle, der sich die Zeit genommen hat, das ein bisschen zu erklären. Und da ist natürlich kam dieses ganze Prozedere ziemlich überraschend. Also es war irgendwie nicht abzusehen, dass Dirk sich jetzt hier aus Deutschland oder aus Europa absetzt, hatte seinen Job in Frankfurt, hat auch ganz lange noch in Graz parallel gearbeitet mit den Sportlerinnen und Sportlern. Und dann ging alles im Februar ziemlich schnell. Denn Anfang Februar kam wohl das Angebot aus China, flatterte bei Dirk ins Haus, der sich dann relativ schnell mit den Frankfurter Oberen zusammensetzte und gesagt hat, ey, ich habe hier ein einigermaßen attraktives Angebot aus dem Reich der Mitte aus China bekommen. Denn die Chinesen verfolgen das Ziel, so viele olympische Medaillen zu gewinnen und kaufen sich dafür aktuell ausländische Expertise ein. Das ist nicht neu, machen sie schon länger immer mal wieder, sind australische Trainerinnen und Trainer, sind auch amerikanische Trainerinnen und Trainer, die dort gekommen sind. Jetzt ist es mal ein deutschsprachiger oder jemand, der im deutschen Raum sehr, sehr bekannt ist und deswegen schlägt es ein bisschen höhere Wellen. Jedenfalls mit diesem ambitionierten sportlichen Ziel schlugen die Chinesen jetzt angebotstechnisch auf bei Dirk, was also dann nicht nur finanziell, sondern sicherlich auch strukturell sehr, sehr attraktiv gewesen sein wird. Naja, und da sagt man jetzt auch als SG Frankfurt, legen wir jetzt keine Steine in den Weg, gibt sowas wie Kündigungsfristen und so, die lassen wir dann mal außer Acht, weil was möchtest du jetzt mit einem Coach, der den ganz dringenden Wunsch und das Verlangen hat, nachvollziehbar in dieser neuen Herausforderung, in dieser vielleicht Once-in-a-Lifetime-Chance, sein Glück nochmal zu versuchen. Und ja, gut, dann einigt man sich so und sieht zu, dass das irgendwie möglich wird und geht alle möglichen Optionen durch. Wie gesagt, Anfang Februar war das dann, am 24.2. wussten dann die Athleten, dass das hier mit Dirk zu Ende gehen wird, also 4 Tage, bevor er dann auch schon im Flieger saß nach China. Am 27. Februar gab es dann die letzte Einheit, am 28. flog Dirk dann nach China und bei den Swim and Fun Days in Essen waren die Frankfurter dann erstmals ohne ihren vormaligen Cheftrainer bei einem Wettkampf vertreten. Also ziemlich holterdiepolter und das war auch bei den Athleten und Athletinnen selbst, hinterlässt das ja erstmal ein Vakuum, wenn dann so dieser erfahrene und sehr, charismatische Cheftrainer dann geht, dann hinterlässt das erstmal fragende Gesichter und wie geht's jetzt weiter, was machen wir jetzt? Und glücklicherweise bleibt der Co-Coach, also Volker ist ja jetzt erstmal da geblieben, das heißt die Philosophie wird fortgeführt, es gibt keinen großen Trainingsbruch an der Stelle und trotzdem merkte man dann wohl, dass da im Essen nicht alle so ganz 100% bei der Sache gewesen sind, verständlicherweise mit dem Kopf ein bisschen nach links und rechts abgedriftet. Das ging auch Volker selber so, der sagte, war jetzt eher so 2 Tage, viel drüber nachgedacht, nicht ganz so richtig gut geschlafen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, wie kriegen wir die Situation gelöst und gewuppt, jetzt wo Dirk das Rampenlicht freigemacht hat, besteht also die Möglichkeit für Volker diesen Schritt nach vorne zu treten und damit betritt dann auch Volker Kämmerer die Bühne als neuer leitender Trainer bei der SG Frankfurt, zumindest erstmal für diese Saison. Der ehemalige Volleyballer, Basketballer, jetzt als Lehrertrainer in Frankfurt schon seit vielen, vielen Jahren dabei, seit Mai 25 auch Sportdirektor der SG Frankfurt zusammen mit Michael Ulmer, hat die letzten 5,5 Jahre mit Dirk zusammengearbeitet. Das heißt, die Philosophie wird fortgesetzt, was da bedeutet. Wir wollen die Rennen von vorne gestalten, über eine starke Physis, Kraft- und Athletiktraining, das Ganze dann auch umsetzen ins Wasser und sich zu neuen Bestzeiten katapultieren. Unterschied eigentlich zu vorher ist tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, dass Volker jetzt alle Pläne selber schreiben muss. Das bedeutet etwas mehr Arbeitsbelastung in der Woche. Er sprach da irgendwie so von 3 bis 4 Stunden zusätzlicher Belastung. Und die Trainingslagerbelastung ist etwas mehr, denn aktuell befindet sich Volker jetzt in Ägypten mit den Kandidaten für die deutschen Meisterschaften. Ist ja in Somabay im Trainingslager unterwegs. Und da bleibt natürlich die Frage, okay, wenn jetzt die Trainingsstunden nicht viel mehr werden, muss ja irgendjemand jetzt den Part von Dirk übernehmen, was er dort am Beckenrand gemacht hat. Und da betritt Marco Koch die Bühne. Ein altbekannter Name, der ehemalige Weltklasse-Brustschwimmer, ist seit September 2025, also seit einem knappen Dreivierteljahr, als Landestrainer in Frankfurt angestellt. Das Ganze ist so ein 50-50-Modell, das die Hessen sich ausbaldowert haben. Das gibt's, glaube ich, auch noch in Wiesbaden, diese ganze Geschichte. Und eine dritte Stelle war zumindest mal gesucht. Weiß ich jetzt nicht, ob die besetzt ist, wo 50% der Bezahlung der Verband übernimmt, für 50% Verbandsarbeit, die geleistet wird, und die anderen 50% der jeweils Stützpunkt tragende Verein, in dem Falle die SG Frankfurt. Und in der Verbandsarbeit hatte Marco Koch da die AK 1214. Und man muss sagen, wenn man sich dort umhört, dann hört man tatsächlich von allen Seiten viel Lob für Marcos Arbeit. Und die Frankfurter wiederum suchten bewusst als Co-Trainer an Volkers Seite eine interne Lösung. Jemanden, der die Strukturen schon kennt, wo nicht viel Input geleistet werden muss, wo nicht erst alles beigebracht werden muss hinsichtlich Ansprechpartner, hinsichtlich Räume, hinsichtlich Materialverfügbarkeiten und so weiter und so fort. Und da war Marco die völlig logische Schlussfolgerung, der jetzt, während Volker in Ägypten unterwegs ist, gerade mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaftskandidaten in Frankfurt im Trainingslager ist. Heißt also, am Ende des Tages hat dieses Verlassen von Dirk dafür gesorgt, dass aus dem Duo Dirk und Volker jetzt das Duo Volker und Marco geworden ist. Und damit gehen wir zurück zu Dirk und nach China. Denn 5,5 Jahre hat Dirk Lange jetzt hier in Frankfurt seinen Stempel aufgedrückt, seine Fußabdrücke hinterlassen. Und dann guckt man natürlich zurück und überlegt so, okay, wir haben jetzt 2026, das heißt also seit Mitte 2020 ist er dort am Beckenrand gewesen. Welche Erfolge nimmt er denn mit? Was hat er denn dort in die Gedenktafeln gemeißelt? Und da muss man eine ganze Weile nachdenken, ehrlicherweise. Ganz vorne stehen natürlich die Erfolge bei der DMS, bei den Frauen und bei den Männern. So gewannen die Frankfurter 2023 sowohl die Januar- als auch die Dezember-Ausgabe. Wurden 2024 Vizemeister und gewannen jetzt letztes Jahr im Dezember erneut den Titel bei den Frauen und bei den Männern. Das Ganze immer stark unterstützt mit ausländischen Kräften, unter anderem weil Dirk jetzt auch noch in Graz mit tätig war und durch seine große, starke internationale Vernetzung. Aber das kennen wir ja aus der DMS, da gibt's ja zig Beispiele, die sich dort ausländische Spitzensportler als Verstärkung heranorganisieren. Zu einem durchaus sehr stimmungsvollen und prestigeträchtigen oder aushängeschildfähigen Wettkampf. Wie sieht's aber mit der eigenen Nachwuchsarbeit aus? Die Frankfurter waren in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr in den Top 5 der Vereine mit den meisten Teilnehmenden bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und demzufolge auch in den Top 5 mit den meisten Starts bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wenn man das als Erfolgskriterium heranziehen möchte. Volker sagte dann noch, dass sie eigentlich auch zufrieden sind, dass sie den Anschluss an die deutsche Spitze hergestellt haben mit den Frankfurter Trainingsgruppen, dass sie über die letzten Jahre sukzessive die Zahl der Kaderaktiven erhöht haben und weiter daran arbeiten möchten, die Staffeln als Leistungstreiber auszubauen. Was ich aber auffällig fand, war tatsächlich die Tatsache, dass in dem Abschiedsposting der SG Frankfurt auf Instagram keine konkreten Erfolge benannt werden konnten oder benannt worden sind von Dirk. Also meistens macht man ja dann so eine Rekapitulation und sagt, das hast du gemacht, das hast du gemacht, das hast du gemacht, guck mal hier, da, das Edelmetall trägt eigentlich auch deinen Namen. Und da war nicht so viel zu sehen und von daher könnte ich mir fast durchaus vorstellen, dass dieser Weggang von Dirk mit seiner Philosophie war ja einer der ersten, die Kraft und Athletik wirklich so stark mit in den Schwimmsport eingebracht haben. Damals dann unter anderem ja mit Cameron van der Berg, den Südafrikanern dort gearbeitet und Riesenfortschritte erzielt. Der jetzt aber in meinen Augen zumindest so die ganz großen Sprünge hat vermissen lassen. Und das macht es für mich eigentlich dann wiederum spannend zu schauen, was dort in China so geht. Natürlich ist in Frankfurt da aber auch viel passiert. Es ist ein Maximilian Wargentin zum Beispiel, der deutscher Kurzbahnmeister geworden ist und nur knapp an der Qualifikation für die Kurzbahn-EM vorbeigeschrammt ist. Und es waren auch schwere Bedingungen bei den Frankfurtern. Ja, die Sportschule war im vergangenen Jahr zum Beispiel lange außer Betrieb. Und jetzt ist Dirk in China. Und da lohnt sich das auch mal, einen Blick zu werfen nach China, was dort eigentlich passiert. Denn die Chinesen investieren unter anderem jetzt spürbar auch hier in Deutschland in die sportliche Entwicklung. Wie gesagt, das ist kein neuer Trend, aber mit Dirk jetzt erst das erste Mal in Deutschland bekannten Coach. Und der wird jetzt auch direkt in Shenzhen mit dabei sein und dort auf unter anderem Lukas Mertens treffen, weil die Chinesen für ihn ihre Spring National Championships die Schatulle geöffnet haben und die Weltstars mit Geld angelockt haben, mit Startprämien, mit Siegprämien. Und das hat nicht nur den Hintergrund mit Sicherheit, dass dort der Schwimmsport vielleicht gefördert werden soll, dass man ein starkes Meeting haben möchte, was Zuschauer anzieht, was die Attraktivität im Land steigert, auch die Akzeptanz des Schwimmsports im Land, sondern auch, dass man dann dort einfach rund ums Becken, unter Wasser, über Wasser, wo auch immer möglich, alles Mögliche an Kameras und Technik installiert, um diese Top-Athleten aufzunehmen, zu analysieren und zu schauen, was können wir uns denn von dort abgucken. Da können wir ganz, ganz fest davon ausgehen, dass das so passieren wird. Und da versucht jetzt Dirk sein Glück, die Erfolge zu feiern. Vielleicht lohnt sich da ein Blick. Nächstes Jahr 2027 sind dann wieder Weltmeisterschaften, 2028 die Olympischen Spiele. Das Abschneiden der chinesischen Delegation wird nicht an dem Engagement von Dirk Lange hängen, mir völlig klar. Aber ob dort einer seiner Athleten seinen Namen tragen wird oder nicht. Die Frankfurter jedenfalls jetzt mit einer Vakanz auf der Cheftrainerstelle. Dirk Volker wollte sich auch nicht so richtig festlegen, ob er die jetzt über die nächste Saison, über die Sommerpause hinweg weiter ausfüllen wird. Man sucht ganz in Ruhe einen Nachfolger zur neuen Saison. Ja, soweit aus Frankfurt und aus China die Neuigkeiten. Gehen wir zurück in das DSV-Headquarter zu den Chefbundestrainern, denn dort hat die zweite große Nachricht in dieser Woche die Schwimmwelt erreicht in Deutschland. Die Katze ist aus dem Sack, habe ich das Ganze getitelt. Es gibt eine Ausschreibung für die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Und da werden nicht wenige Stirne auf die Tischkante gefallen sein oder die berühmte Hand-Stirn-Kombination, aufgerissene Augen, aufgerissene Münder. Viele schockierende Blicke, ich denke mal, und viele werden in Erklärungsnot geraten sein mit ihren Trainingsgruppen. Der DSV tut sich mit dieser Ausschreibung keinen Gefallen und ich werde erklären, warum. Es ist so ein bisschen eine Orwellsche Argumentation, habe ich das genannt, wer 1984 gelesen hat, weiß vielleicht, worauf ich da so anspiele. Es wird schön geredet, was eigentlich nicht schön zu reden ist und es werden Widersprüche einfach so geduldet oder, ja, ich weiß es nicht, Widersprüche werden hier kreiert, die sich partout nicht auflösen lassen oder die nicht aufgelöst werden wollen. Zu den Fakten, es ist der 18.3., als diese Ausschreibung das Licht der Welt erblickt und da sind es nur noch knappe 2,5 Monate bis zu den deutschen Meisterschaften im SMK. Die finden statt vom 5. bis zum 7. Juni, da kann man jetzt auch sagen, es war letztes Jahr auch nicht viel eher, ich glaube 13.3. hatte ich da mal gesagt, aber da gab es auch nicht diese gravierenden Veränderungen, die in diesem Jahr angestrebt worden sind und umgesetzt worden sind, mehr oder weniger mit der Brechstange und in Kombination mit einem Road to DJM-Konzept, Konzept wirkt das Ganze ziemlich hemdsärmelig und fast schon hanebüchen. Über die Road to DJM haben wir schon viel gesprochen und auch über die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Und trotzdem schafft es diese Ausschreibung jetzt hier nochmal einen draufzusetzen. Und ehrlicherweise, ich glaube, mit dieser Ausschreibung, wie sie jetzt da ist, hat sich absolut niemand einen Gefallen getan. Gucken wir mal auf die Seite, was dort bei German Aquatics dazu offiziell kommuniziert worden ist. Dort heißt es unter anderem, die Veröffentlichung erfolgt diesmal später als gewohnt. Dem Deutschen Schwimmverband ist bewusst, dass dies für Vereine, Trainerinnen, Trainer und Familien eine Herausforderung in der Planung darstellt. Hintergrund ist, dass die Anpassungen im SMK-Format erstmals umgesetzt werden und in der Vorbereitung ein intensiver Abwägungsprozess notwendig war, um sowohl sportfachliche Anforderungen als auch die organisatorischen Rahmenbedingungen realistisch abzubilden. Und da hole ich das erste Mal tief Luft, weil ihr habt hier in diesem Schauspiel irgendwann schon Richtung September, Oktober, bin ich mir ziemlich sicher, gehört, was da so geplant ist beim schwimmerischen Mehrkampf. Ein Jahrgang mehr, mehr Teilnehmende, und da kann man sofort den Rechenschieber, den Abacus, den Taschenrechner, Gemini, ChatGPT, wen auch immer zur Hand nehmen und sagen, ey, vergleich mir mal, wie viele Leute waren das letztes Jahr, wie viele Leute werden das dieses Jahr sein. Und dann ist eigentlich seit dem ersten Entwurf, und der trägt das Datum 15.07.2025, ist also inzwischen 8 Monate her, seit diesem ersten Entwurf wird von Vereinen und Trainerinnen und Trainern darauf hingewiesen, dass diese Mehrkampfmeisterschaft, so wie sie geplant war in diesem Papier, nicht durchführbar sein wird. Es wird von explodierenden Teilnehmerzahlen berichtet. Wenn dort auch nur annähernd ein Zeitplan kalkuliert wurde, dann waren dort jedwede Grenzen gesprengt, und das war überhaupt weit weg von jeder Idee, dieser schwimmerische Mehrkampf. Kurze Geschichte, 2 Tage am Wochenende, die Top-Elite Deutschlands versammelt in den jungen Jahrgängen, Prüfung der Vielseitigkeit, war dort eigentlich nichts mehr zu sehen. Und irgendwann so peu à peu, nachdem das Ganze an diversen Türen oder Granitblöcken abgeprallt ist, denn wohl Resonanz gab es da sehr, sehr wenig von den Führungskräften, gab es dann wohl noch einen allerletzten verzweifelten Versuch, das zu retten, dieses ganze Event. Die deutschen Meisterschaften werden jetzt stattfinden in Düsseldorf, im dortigen Rheinbad. Das war auch schon seit einigen Monaten, ich glaube seit 1,5-2 Monaten zumindest, das ziemlich, wabertete das so durch den Raum, beziehungsweise gab es da die ersten Informationen. Und es wurde wohl zwischendrin dann nochmal versucht, den ganzen Bums, die ganze Veranstaltung woanders hinzuverlegen, weil klar war, im Rheinbad mit seinen 10 Bahnen und den begrenzten Kapazitätsmöglichkeiten wird es nicht durchführbar sein, wie ursprünglich geplant. Unter anderem war dort dann Dresden, die Schwimmhalle am Freiberger Platz, im Gespräch. Dort gibt es 2 Becken mit jeweils 50 Metern, Zuschauertribüne, reichlich Platz. Dort wäre diese Veranstaltung vielleicht so gegangen, wie sie mal geplant worden war. Wenn ich mich recht erinnere, ist das aber am Ende an finanziellen Rahmenbedingungen gescheitert, dass es nicht finanzierbar gewesen wäre und auch wäre nicht finanzierbar gewesen. Ja, und jetzt erzählt man hier halt, es ist ja das erste Mal und habt bitte ein bisschen Verständnis dafür, man muss das intensiv abwägen, deswegen dauert das so lange. Ey, ihr hattet seit Sommer Zeit, und selbst im Sommer, als das Kommuniqué kommt und das erste Mal sowas draußen ist, gab's genug Leute, die gesagt haben, so funktioniert das nicht, das kann so nicht sein. Und da macht man sich doch auch vor diesem Juli-Pamphlet, was dort rausgehauen wird, macht man sich doch auch schon mal Gedanken und sagt, ist das so überhaupt machbar? Auf Nachfragen wurde ja dann auch nicht reagiert. Also das ist für mich, es ist viel Blabla hier in der Summe. Zumal dann auch noch argumentiert wird, sportfachliche Anforderungen als auch organisatorische Rahmenbedingungen. Naja, überleg halt, wo du so eine Veranstaltung machen kannst mit, weiß es nicht mehr, wie viel, ich glaube 700 Aktiven oder was das hätte sein werden können, müssen, sollen. Kann man doch vorher ausrechnen. Also das ist ja jetzt kein Hexenwerk. So, nimm dir irgendeinen Kalkulator und dann lass dir eine Zahl ausspucken und überleg, wie viele Hallen gibt's vielleicht, wo das Ganze Platz haben kann. Ich finde ja schön, dass das jetzt in Düsseldorf ist, im Rheinbad, das ist mal eine andere Halle, man lernt mal wieder was anderes kennen, ja, genauso wie die JDM in München und so weiter und so fort. Aber oi, das ist doch jetzt hier Quatsch. Naja, dann geht's weiter mit Zitaten. Und zwar wird Nachwuchsbundestrainer Hannes Vitense zitiert mit den Worten: Mit dem neuen SMK-Format fördern wir die vielseitige Ausbildung über einen längeren Zeitraum. Für eine Spezialisierung bleibt später ausreichend Zeit. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Ich möchte hier einen großen roten Buzzer haben, auf den ich draufdrücken kann und der dieses nervige Geräusch macht. Das kann unmöglich, also unmöglich kann das Zitat von Hannes sein. Bitte nicht. Weil die Realität ist einfach, dass das neue Mehrkampfformat die frühzeitige Spezialisierung extrem fördert, extrem unterstützt. Früher haben sich die Sportler qualifiziert, und zwar die Top 80 je Jahrgang und Geschlecht, über 200 Meter Lagen. Kalkulierbar, fein, 320 aktive, easy peasy, so machen wir es. Jetzt qualifizieren sich die Sportlerinnen und Sportler über die Addition der Zeit 100 Meter und 200 Meter in einer Lage. Also in Delfin, in Rücken, in Brust, in Kraul. Einen Lagenmehrkampf, wie man jetzt vielleicht sagen könnte, hey, komm, ist einmal Vielseitigkeit, ja, lass uns 200, 400 Lagen schwimmen. Ah, den gibt's leider nicht. Schade, Schokolade, diese Quali-Möglichkeit ist rausgestrichen. Das heißt, ich gehe jetzt eigentlich mit 11-Jährigen hin und sag, geil, du bist ein guter Brustschwimmer, mit dir machen wir Brust, weil dann gewinnst du den Brustmehrkampf. Super, tolle Geschichte. Ein bisschen 400 Kraul machen wir noch, aber wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, 400 Kraul sind überhaupt nicht das Entscheidende. Wenn du Brustbeine kannst und 100, 200 Brustschwimmen kannst, ist eigentlich relativ egal, was in den anderen Schränken passiert. So blind wirst du schon nicht sein. Ist halt Quatsch. Wir fördern hier eine frühzeitige Spezialisierung. Und da hilft es auch nicht, wenn das gleiche Märchen das fünfte Mal erzählt wird. Von Anfang an ist das kommuniziert worden und von Anfang an ist es kritisiert worden, dass diese Aussage Blödsinn ist. Ist einfach falsch. Noch wilder wird sie an der AK13. Dort gibt's ganz viele Mehrkämpfe. Dort qualifizieren sich nämlich die Sportlerinnen und Sportler über den jeweiligen Schwimmarten Mehrkampf, indem sie 100 und 200 Meter in einer Lage die Zeiten aufaddieren. Dann nochmal gibt es die Möglichkeit eines Lagenmehrkampfes. Dort ist die Qualifikation über die 200, 400 Meter Lagen. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Kraul-Mittelstrecke deutscher Meister zu werden. Heißt, du musst 200 und 400 Kraul addieren und schnell schwimmen, um dabei zu sein. Und dann gibt es noch eine Kraul-Langstrecke. Dort addierst du als Frau, als Mädchen 400 und 800 Meter Freistil und als Junge 400 und 1500 Meter Freistil. Willkommen in einer kleinen Zeitkapsel. Wir differenzieren wieder bei den Männern und Frauen zwischen 800 und 1500 Meter. Ich dachte, die Zeiten wären auch eigentlich schon längst vorbei. Turns out, nicht im DSV. Dort machen wir das nicht. Und das sind einfach Quatschkriterien. Das sind Quatschqualifikationskriterien. Jetzt sage ich, du bist ein Kraul-Mittelstrecker. Guck mal, 200 Meter, 400 Meter läuft super. Wir machen also das, spezialisieren sich dahin. Dann wirst du Schwimmarten oder Kraul-Mittelstrecken deutscher Meister in der AK13. Tolli toll. Und nächstes Jahr wirst du deutscher Meister über 200 Kraul. Super. Kannst du auch 800? Brauchst du nicht. 200 reicht. Bist deutscher Meister geworden. Das ist super. Kannst du eigentlich auch Rücken? Brauchst du nicht. 200 Kraul, deutscher Meister. Yay, feier, feier. So, holt die Sektkorken raus. Holt den Sekt raus. Okay, wie hätte man das vielleicht besser machen können in so einer AK13? Kann man ja von mir aus sagen, okay, wir machen für die AK 11 bis 13 das gleiche Wettkampfformat. 50 Meter Beinbewegung in einer Lage, in der gleichen Lage 100, 200 Meter Gesamtbewegung. Dazu tauchen wir Delfinbeine und wir schwimmen 400 Kraul und 200 Lagen. Oder wir sagen, ey, ist AK 13, warum machen die nicht eigentlich 400 Kraul und 400 Lagen? Wollen ja ein bisschen Umfänge oder dass sie die Strecke schaffen über eine technische Perfektion. Und welches Quali-Kriterium nimmt man dann? Boah, ja, oder sucht man sich irgendein Quali-Kriterium aus und sagt, du, pass auf, wir addieren einfach alle 100 Meter Zeiten in jeder Lage auf und nehmen dazu noch die 400 Meter Lagenzeit. Und die 80 mit der geringsten Summe dieser Fünffach-Addition, die dürfen hier teilnehmen. Zum Beispiel, das wäre eine wirkliche Vielseitigkeit, dann müssen sie nämlich wirklich alles schwimmen. Oder man macht das Wettkampfformat für die AK13 komplett anders und sagt, pass mal auf, was sagt denn die Wissenschaft, was macht einen guten 400-Lagen-Schwimmer eigentlich aus? Ich erinnere mich, habe ich im Swimcast gehört, ich glaube schon zweimal haben wir da mindestens drüber gesprochen, einen guten Lagenschwimmer über 400 Meter zeichnet aus, dass er die 200 Meter auf absolutem Top-Niveau performen kann, also die 200 Meter in zwei Lagen, glaube ich. Egal welche jetzt erstmal. Naja, dann lassen wir die doch schwimmen. 4x 200 Meter in jeder Lage, 200 Rücken, Brust, Delfin, Kraul und dann noch die 400 Meter Lagen. Und dann gucken wir, wer die kürzeste Gesamtzeit hat. Der ist dann halt deutscher Meister in der AK13. Warum nicht? So, dann hätten wir wirklich eine Vielseitigkeit drin. Ist das tough? steigt da bei einigen Pippi in die Augen, weil sie denken, schon mir sonst im Training kaum mal 8x400 und jetzt soll ich das hier im, ja, mit Sicherheit wird's da anspruchsvoll. Aber das ist doch genau der Anspruch, den wir haben. Das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen doch diesen Anspruch haben, dass die Sportlerinnen und Sportler 200 Meter in jeder Lage schwimmen können, dass sie 400 Meter Lagen schwimmen können. Und wenn ich die Trainingsbedingungen nicht habe, klar kann ich das erzwingen, indem ich die Kiddies 10-mal die Woche ins Wasser werfe. Aber der ein oder andere mit reduzierten Bedingungen muss halt nachdenken, wie er das jetzt leisten kann. Und dann würde er auf die Lösung kommen, ich mache das entweder über eine Vielseitigkeit der Sportarten. Ich sage, du, pass auf, schaffe das Ausdauerniveau nicht im Wasser zu erreichen, aber geh doch mal Fahrrad fahren, geh doch mal noch laufen, such dir eine andere Sportart. Da wissen wir, dass eine vielseitige Ausbildung in vielen Sportarten langfristige Erfolge fördert. Oder er sagt, sind hier irgendwo, haben wir irgendwie alles nicht die Möglichkeiten? Wir regeln das über Technik, und zwar bis du 13 bist. Du rutschst viel besser als die anderen, du hast ein besseres Wassergefühl, du siehst viel schöner aus, und dann machen wir die Leistungsausprägung ab AK 14, 15, 16. So, dann gehst du irgendwo an den Stützpunkt und dann knallen wir richtig mit Umfängen drauf. Und die schaffst du auch, weil dein technisches Niveau so hoch ist, dass du das gar nicht mehr verlernen kannst. Gibt's auch Beispiele, die das so gemacht haben. Aber ich kann mich an kein Beispiel erinnern, und da hole ich jetzt mal einen Namen raus. Ein Hugo Engelin zum Beispiel. Absolute Brustkoryphäe. War jetzt letztes Jahr nicht das beste Jahr seiner Karriere mit 17. Und dieses Jahr sieht's auch noch nicht danach aus. Hugo, wenn du das hörst, überzeug mich gerne eines Besseren. Ich bin offen dafür zu lernen. Aber aktuell, eine Alina Bajewic können wir auch nach vorne ins Schaufenster stellen. Funktioniert doch nicht. Und jetzt stellt man sich hier hin als Bundestrainer und sagt, wir fördern die Vielseitigkeit, indem wir die Sportler zwingen, sich in einer Lage für eine deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Das ist Quatsch. Das ist einfach Blödsinn. Und über all diesen Falschinformationen könnte man drüber hinwegsehen, könnte man sagen, oh, was für Flitzpiepen, haben die keine Ahnung, naja, gut, egal. Machen wir das halt, wir machen unseren Stiefel, kommen ja genug rein. So, kriegen wir hin. Und jetzt kommt aber der eigentliche Skandal. Jetzt setzt sich die DSV-Kommission hin, wer auch immer dort im Kämmerlein sitzt. Vermag ich nicht zu beurteilen. Man hört so Sachen, aber egal. Wer auch immer dort sitzt, überlegt sich jetzt, sind wir in Düsseldorf gefangen. Herzlichen Glückwunsch, Vertrag ist unterschrieben, aber Düsseldorfer können die Kapazitäten nicht zur Verfügung stellen. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sperren wir die Zuschauerinnen und Zuschauer aus, was man ja eigentlich nicht will. Will ja eine stimmungsvolle Meisterschaft haben, ist schwierig dann an der Stelle und ein erinnerungswürdiges Event für die Kiddies. Oder es können halt nicht alle kommen, wie wir das mal gedacht haben. Und jetzt setzt man sich hin und sagt, 2,5 Monate, bevor der Wettkampf durchgeführt wird, nachdem Kommuniqués draußen sind, wie die Quali-Kriterien aussehen, nachdem vor, glaube ich, 3 Wochen oder so mal ein Zeitplan gezeigt wurde, wo eigentlich auch schon einigermaßen denkbar klar war, mit den Rahmenbedingungen von der Teilnehmerzahl ist dieser Zeitplan nicht haltbar, den ihr dort besprochen habt, aber über mehr wurde wohl nicht geredet, wird jetzt gesagt, übrigens, es dürfen nicht alle mitmachen, wie wir das mal dachten, wir werden 170 Teilnehmende weniger sein. 170 Sportlerinnen und Sportler werden von diesen deutschen Meisterschaften ausgeschlossen. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Dass wir hier im jüngsten Jahrgangsbereich, wo wenig absehbar ist, ehrlich gesagt hat keiner eine Ahnung, wie ein 12-Jähriger schwimmen muss, performen muss, damit aus ihm ein erfolgreicher Seniorenathlet wird. An der Stelle sagen wir jetzt 170 Aktiven, ey, du bist Platz 26, solide, die ganze Saison über und hast schon damit gerechnet, geil, deutsche Meisterschaften, nee, schade, du kommst leider nicht mit. Und das müssen jetzt die Trainerinnen und Trainer, müssen das jetzt ihren Aktiven verkaufen, müssen das den Eltern verkaufen, die Eltern müssen das den Sportlern verkaufen und hoffen, dass möglichst viele von denen nächstes Jahr wieder antreten, in diese Unsicherheit, nicht wissend, wo soll's hingehen. Schaffe ich überhaupt mein Ziel? Welches Ziel soll ich mir überhaupt setzen? Ist eine deutsche Meisterschaft realistisch oder kommt wieder kurz vorher, oh sorry, wir nehmen bloß die Hälfte mit von dem, was wir dachten. Das ist nicht gut. Das ist weit weg von gut. Aufgedröselt, die Altersklassen bleiben. AK 11 bis 13, wissen wir. Für die Altersklasse 11 und 12 gibt es den Mehrkampf Delfinrücken-Brustkraul. Dort dürfen jetzt die besten 20 in den jeweiligen Lagen Additionen teilnehmen. Früher waren es mal die Top 24. Hier reduzieren wir also um in der Summe 64 Teilnehmende. 32 Jungs, 32 Mädels. In der AK-13 gibt es jetzt auch den Lagenmehr, also den Schwimmarten-Mehrkampf quasi in Delfin, Rücken, Brust und Kraul, ähnlich wie in der AK-11-12. Dort war mal geplant, dass die Top 32 teilnehmen dürfen. Das ist jetzt auch bloß noch die Top 20. Da schließt man also mal nonchalant mit dem Rotstift ein Drittel aus. Das sind in der Summe fast 100 Aktive, die hier in der AK-13 ausgeladen werden. Und dann gibt es noch Veränderungen in der AK-13 für die Kraul-Mittelstrecke, für die Kraul-Langstrecke und für den Lagenmehrkampf. Dort war es vorher die Top 16 für die Mittelstrecke, die schnellsten 8 gemeldeten für die Kraul-Langstrecke und die Top 8 in der Addition für die Lagen, für den Lagenmehrkampf. Das ist jetzt einmal komplett Top 10 geworden, heißt ungefähr 10 Aktive weniger in diesem Streckenblock. Macht in der Summe 170 Aktive, die ausgeschlossen werden. Bedeutet dann aber auch wiederum, das war es vorher auch schon, aber das muss man sich nochmal deutlichst auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du in der AK-13 an den deutschen Meisterschaften teilnehmen möchtest, musst du in diesem Jahr faktisch Finalniveau haben von dem, was letztes Jahr bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften gefordert war. Du musst über die 200 Lagen, über die 400 Lagen, über die 400 Meter Freistil und über die 200 Meter Freistil auch, oh Gott, musst du Finale, also musst du theoretisch das Finale bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften erreichen, um jetzt hier beim Schwimmen-Mehrkampf dabei zu sein. Das ist ein irres Niveau, das will ich gar nicht sagen. Das ist ein irres Niveau, bevorteilt aber ganz klar die Akzelerierten. Die, die jetzt schon richtig gut sind und alle, die über eine gute Anlage, über ein Wassergefühl kommen, aber muskulär noch hinterherhängen, denen machen wir die Tür vor der Nase zu und sagen, du darfst nicht mitmachen, du darfst nicht mitkommen. Das ist keine Motivation, die da stattfindet. Das sind vor allen Dingen auch weniger Aktive, als nächstes Jahr bei einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft qualifiziert sind. Wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, weiß ja keiner. Da sind es zum Beispiel über die 400 Meter, über die 200 Meter die Top 20 beziehungsweise Top 15, also das Doppelte. Und das ist, also das funktioniert ja so nicht. Das ist ja Quatsch. So, dann machen wir da einen Lauf voll über die 200 Meter und gehen dann weiter. Nicht, dass ich was dagegen habe, dass die Schnellsten alle in einem Lauf schwimmen und gegeneinander wetteifern. Ist total super, macht richtig Bock. Also ist wirklich toll. Guckt sich großartig von draußen an. Aber das ist, dann nimmst du ja so viele weg und verriegelst das Niveau auf so einem hohen, unpraktikablen Niveau, das kann nicht funktionieren. Zweiter Punkt noch, der die AK 2013 betrifft, also die 2013er Jahrgänge betrifft, die haben an diesem gesamten Wochenende von Freitag früh bis Sonntagmittag haben sie 2 Starts. Nicht mehr und nicht weniger. 2 Starts. Das ist so weit weg von jeglicher Schwimmsport praktischer Realität, dass mir fast die Worte fehlen. Angenommen, du qualifizierst dich für den Delfin-Mehrkampf. Dann schwimmst du also einmal 100 Meter und einmal 200 Meter Delfin. Hurra, das war's. That's it. Und was machst du den Rest? Also, was machen wir so? 9 geht der Wettkampf los, 7.30 Uhr ist Einschwimmen, 17 Uhr soll Ende sein. Machst du den Rest in der Halle? Aufgedröselt, mehr ins Detail gegangen. Am schlimmsten ist das für die Kraul-Langstreckler. Die schwimmen nämlich am Freitag die 400 Meter Freistil. Hurray, alle 10, ein Lauf, babom. Hin, her, hin, zurück. Und am Sonntag kommen dann die 800 und 1500 Meter Freistil. Der ganze Samstag ist frei. Kannst dich in Düsseldorf das Rheinufer angucken oder auf dem Fernsehturm klettern oder was weiß ich, was man in Düsseldorf macht. Gibt's irgendeine Einkaufsstraße, gibt's, kann man dann lang schlendern und Bubble Tea trinken oder das erste Mal in seinem Leben zu Starbucks gehen. Delfin, Rücken und Kraul, Mehrkämpfer, die sind am Samstag übrigens fertig. Die schwimmen Freitag die 100 und Samstag die 200 Meter und sind dann durch fürs Wochenende. Jetzt fragt ihr euch, okay, Delfin, Rücken, Kraul, was mit Brust? Brust hat Samstag frei. Die schwimmen Freitag eine Strecke, die schwimmen Sonntag eine Strecke. Und die Lagenschwimmer, die haben Freitag frei. Die schwimmen nur Samstag, Sonntag. Und jetzt stehst du da möglicherweise als Verein mit, hast du, freust du dich einen Keks, hast 4 Sportler dabei oder 3. Den einen im Kraul-Langstreckenwettkampf, den anderen im Delfin-Mehrkampf, den nächsten im Lagenmehrkampf und den nächsten im Brustmehrkampf. Was machst du mit den Sportlern? Also wie sollst du das betreuen? Jeder Verein darf 2 Betreuer mitnehmen. Davon abgesehen, dass das eine finanzielle Belastung ist für die Vereine, wenn du für 4 Sportler 2 Betreuer mitnimmst, wird's, also kostet ja irgendwie Geld, jeder Betreuer roundabout 400, 500 Euro, nur dafür, dass er da ist und Ist und Hotel, ist noch kein Lohn dabei, Fahrerei und so. Und was machst du da jetzt? Also gehst du dann mit dem einen Sportler, der irgendwie keinen Start hat, verbringst du den, es ist doch, also meine Herren, das ist doch nicht durchdacht. Also wird mir ja schon schlecht, ich bin heilfroh, dass ich das nicht machen muss, aber mir wird schlecht, wenn ich drüber nachdenke, was machst du da mit dem Sportler, den ganzen, also, oder sagen wir, du bist alleine da, dann hockt also der Brustmehrkämpfer den ganzen Samstag mit in der Halle, weil die Delfin-Leute schwimmen müssen und andersrum sind die Delfin-Leute am Sonntag in der Halle, weil der Brusti noch schwimmen muss. Das ist doch Unsinn. Also, verstehe ich nicht. So, ist mir einfach nicht klar. Und das alles für 2 Starts. Ja, mehr ist es nicht. Und dafür sollen es dann noch 50 Euro Startgeld sein, glaube ich. Jetzt dürfen die 2013er, wenn sie es schaffen, dann maximal 2 Mehrkämpfen teilnehmen. Also man könnte jetzt glücklicherweise sagen, ey, vielleicht schaffst du ja Rücken- und Kraulmehrkampf. Ach, schade, dann bist du ja immer noch Sonntag frei und hast aber Freitag 2 Starts, Samstag 2 Starts und die auch, glaube ich, relativ nah, habe ich jetzt aber nicht ausgerechnet. Also es ist hier eine große, große Baustelle, die sich in der Praxis auftut, wo ich der Meinung bin, es hat sich eigentlich kaum jemand nochmal wirklich durchdacht und das Ganze einmal durchgespielt aus allen Perspektiven, die es da so gibt. Und jetzt kommt, ich habe die nächste Sektion habe ich Pippi Langstrumpf genannt, weil ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich zitiere von der Homepage und da wird gleich Christian Hansmann auch nochmal zitiert. Sportlich verfolgt der DSV mit den Anpassungen mehrere Ziele. Erstmals werden bei der DMSMK die Jahrgänge 13 bis 15 zusammengeführt, wobei in den jüngeren beiden Altersbereichen die Anzahl der Teilnehmenden unverändert bleibt. Das ist richtig, es waren letztes Jahr auch 80, aber die Qualifikation war wesentlich intelligenter als dieses Jahr. Dieses Jahr sind es 20 je Lage mal 4 sind 80 und vorher waren es die Top 80 über die 200 Meter Lagen. Egal. Also, Anzahl der Teilnehmenden bleibt unverändert. Hurra! Davon abgesehen, dass jetzt irgendwie Sportler sich doppelt qualifizieren können. Theoretisch. Also, dass sie ja bei Delfin ganz oben sind und bei Kraul auch weit vorne sind. Das war vorher über die 200 Lagenbestenliste nicht der Fall. Aber wir lassen mal so Nichtigkeiten ein bisschen außer Acht. Gleichzeitig werden die deutschen Jahrgangsmeisterschaften entlastet. Deren Wettkampftage waren in den vergangenen Jahren zunehmend sehr lang. Rückmeldungen aus dem Kreis der Aktiven, der Trainerinnen, Trainer und Eltern haben hier wiederholt auf Optimierungsbedarf hingewiesen. Jetzt sagt Christian Hansmann, wir hören seit Jahren den Wunsch nach kompakteren Wettkampfabläufen. Mit den Anpassungen greifen wir diese Hinweise auf und entwickeln das System gezielt weiter. Mich würde zum einen interessieren, welches Ziel diese Weiterentwicklung verfolgt. Kompaktere Wettkämpfe, ey, fair enough, ist okay, nehmen wir einen Jahrgang raus, wird bestimmt kürzer. Keine Ahnung, wie kurz das jetzt wirklich wird. Mit der AK-13 hat man dann natürlich auch die rausgenommen, wo die meisten Aktiven dann noch da waren. Bei dem ältesten Jahrgang, es müsste die AK-18 sein, fallen weniger Sportler, weniger Läufe weg. Meiner Sicht sportfachlich vielleicht, naja, egal, Wurst. Egal, so. Wir entwickeln das System gezielt weiter. Mir ist das Ziel nicht ganz klar, nebulös oder in seiner Fantasie, keine Ahnung. Realität ist allerdings, dass die deutschen Jahrgangsmeisterschaften kürzer werden und ich glaube, die DMSMK werden länger dafür, weil da kommt ja ein Jahrgang dazu und Strecken kommen dazu. Weiß ich jetzt nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist. Weiterhin habe ich schon mal kurz angedeutet, die Anzahl der Teilnehmenden AK 11, 12 sinkt zur ursprünglich kommunizierten Variante, nur noch Top 20 statt Top 24. Heißt also für mich auch, offensichtlich wollte der DSV damals mehr junge Aktive mitnehmen, als im Juli die Kommunikation rauskam. Sie wollten mehr Sportlerinnen und Sportler für den Sport begeistern, über Wettkampferfolg, über Wettkampfqualifikation, muss ja nicht mal ein Erfolg sein, über Wettkampfqualifikation bei der Stange halten. War ja auch die Argumentation für die Road to DJM, dass man attraktive kurze Wettkämpfe schafft, wo, ne, Leistungsdichte, bla bla bla. Ja, und das führt man jetzt so ein bisschen ad absurdum, indem man sagt, das, wir müssen leider 170 ausladen, ärgerlich, blöd, blöd, blöd. Und ich bin ja für kompaktere Wettkampfabläufe, bin ich völlig für zu haben. Aber dann mach doch das System anders. Also dann fang doch wirklich mal an. Streiche nicht einfach durch und behalte das gleiche langweilige System weiter. Kann ich dir doch jetzt schon wieder sagen, dass bei einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft 200 Delfin AK 18, 17, 200, 400 Lagen AK 18, 17. Können wir froh sein, wenn wir einen vollen Finallauf hinkriegen. So wie in den vergangenen Jahren auch. War auch nicht unüblich, dass die AK 18 oder 17 über die Langstrecken nicht ihre Medaillen im schnellsten Lauf ausgeschwommen hat, sondern schon vorher in den Vormittagsläufen, weil die qualitativ nicht gut genug sind, um nachmittags unter die schnellsten 8 zu rutschen. Da müssen wir hin, da müssen wir weg von, da müssen wir ansetzen, also da müssen wir hingucken. Zum Beispiel, und ich wiederhole diesen Vorschlag nochmal und freue mich auf Gegenstimmen, warum das Quatsch ist und Blödsinn ist, aber warum machen wir bei einer DJM nicht jahrgangsreine Vorläufe? 3, 4, vorläufige Jahrgang, zwei, mir völlig egal. Irgendwas Sinnvolles halt, wo wir, ne, viele mitnehmen, haben wir hinlänglich skizziert. Jahrgangsreine Vorläufe. Der schnellste, die schnellsten acht oder schnellsten zehn schwimmen zusammen um den Titel des deutschen Jahrgangsmeisters. Am Vormittag, in den Vorläufen. Damit sie gezwungen sind, dort auch schon schnell zu schwimmen. So wie es vielleicht bei einer JDM dann auch der Fall ist, dass man in den Vorläufen schon schnell schwimmen muss. Oder bei einer JWM oder bei einer U23 ist zu weit. Ja, aber so bei diesen beiden Highlights. Das lernen unsere Top-Athleten aktuell bei einer DJM nicht. Ist vielleicht auch gar nicht das Lernziel, aber warum nicht, verstehe ich dann auch nicht. Lasst uns jahrgangsreine Vorläufe machen, damit sie vormittags um den Titel schon schnell schwimmen müssen. Und dann nimmt man aus allen Jahrgängen, aus allen Teilnehmenden, oder von mir aus macht man nochmal irgendwo einen Cut oder sagt, man macht AB-Finals, keine Ahnung, damit man die Jüngsten auch mitnimmt und denen eine Motivation gibt, nachmittags zu schwimmen. Braucht man meiner Meinung nach nicht. Ich erzähle gleich, warum. Nimmt man die schnellsten 8 oder die schnellsten 10 und lässt die nachmittags in einem Finallauf über die jeweilige Strecke gegeneinander antreten. Und dann sehe ich endlich dieses wahnsinnig geile Duell, dieses prickelnde Duell von einer Yara Riefstahl gegen Linda Roth, Honda Delfin. Von einer Noelle Bänkler gegen Linda Roth, weiß ich jetzt nicht, mir fallen mehr Namen gerade nicht ein, über die 200 Meter Lagen. Und dann sehe ich, dass bei den Jungs, wenn ein Larus Thiel vielleicht gegen einen Jannis Kube antritt über die 50 Meter Rücken, keine Ahnung, das catcht mich. Ein Lauf und dann brennt die Halle und da geht's dann um Ruhm, um Ehre und es gibt von mir aus Mannschaftspunkte. Macht diese Finalläufe dafür dann, dass das die Aquafil-Meisterschaft mit den Mannschaftspunkten ist und dann geht's da auch wirklich um was. Und ganz ehrlich, wenn ich Jahrgang 2010 bin und ich stehe gegen Jahrgang 2008 auf dem Startblock und weiß, das hier ist das Finale, hier geht's um Punkte, um mein Team, da hinten steht SG Leipzig, 30 Leute und die brüllen die Halle zusammen und oben sind Oma, Opa und hast du nicht gesehen, da will ich das Ding aber gewinnen. Und wenn ich Jahrgang 2008 bin und dort auf den Startblock steige und neben mir den Piefke sehe, dann geht aber schon die Ehrgeizlampe an, so, der besiegt mich nicht, auf gar keinen Fall. Und dann wird das schon werden. Kriegt der Laufsieger von mir aus noch 10 Euro oder so, keine Ahnung, muss man vermutlich auch gar nicht. Und dann muss ich auch nicht die Jüngeren mit motivieren, weil die Hallenstimmung, es geht für die ganze Mannschaft um etwas, so gut ist, dass denen das vielleicht sogar lieber ist, dass sie draußen stehen und in diesem Fegefeuer der Lärmbelästigung sein dürfen, statt unten auf dem Startblock. Und irgendwann in anderthalb, zwei Jahren, angetrieben dadurch, da unten will ich auch stehen und oben sollen sie meinen Namen brüllen, sind sie dann da unten und genießen diesen Moment. Das ist ein attraktives Wettkampfformat und nicht die Tatsache, die der DSV sich jetzt hier schönredet in seiner Welt mit, oh, wir streichen den Jahrgang und dann wird das schon kürzer und hurra, attraktiver. Ja, bums, wir haben jetzt nachmittags einen Lauf weniger. Hat letztes Jahr 4,5, 5 Stunden gedauert. Glaubst du, durch einen Lauf weniger wird es viel besser? Sind es halt 4,5 Stunden oder 4 oder 3,5. Macht's nicht viel besser. Das löst das Problem nicht. War das Wort zum Sonntag? Ich habe einen Vorschlag skizziert. Bitte sagt mir, wenn ich dort irgendetwas falsch sehe. Soweit zum deutschen Meisterschaften schwimmerischer Mehrkampf. Gibt da wenig Positives, ehrlich gesagt, was da jetzt am Ende rauskommt. Nämlich eigentlich fast gar nichts. Und das ist eigentlich nur noch mit einem gewissen Sarkasmus-Schild zu ertragen. Wir kommen zu einem etwas fröhlicheren Bereich und heben die Stimmung ein bisschen an. Ihr merkt das, es wird etwas euphorischer, etwas motivierter und nicht mehr ganz so depressiv. Wir lüften den Schleier der Dunkelheit, der Lügen will ich es gar nicht nennen, aber der Schönfärberei, der Schönmalerei, die da stattfindet. Und kommen zu den Fakten, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Und da vielleicht auch nochmal eine Sache vorweg gesagt. Wissenschaft, es ist ja, hat ja so ein bisschen gelitten in den vergangenen Jahren. Der Ruf war nicht so richtig dolle. Wissenschaft, Meinungsmache, haben dann einige gesagt, oh, gefördert, muss man immer gucken, wer dahinter steht. Gerade so, wenn es um Pharmastudien ging, hat bei Corona ganz groß Fahrt aufgenommen. Ich hatte das diese Woche wieder in der Betriebsversammlung, wo es auch hieß, na, die Wissenschaft, ja, da muss man ja mal gucken, welche Ideologie die verfolgen. Und das ist nicht Wissenschaft. Wer das sagt, hat Wissenschaft nicht verstanden. Der hat nie in der Wissenschaft gearbeitet. Wissenschaft was habe ich diese Woche oder letzte Woche gelesen? Wissenschaft sagt dir nicht, ob du an der Klobrille lecken sollst oder nicht. Wissenschaft sagt dir, was passiert, wenn du es tust. Die Entscheidung ist am Ende bei dir. Die Wissenschaft versucht rauszufinden, unterliegende Mechanismen zu offenbaren, versucht eine Gesetzmäßigkeit zu entdecken, versucht durch Prüfung, durch Studien, durch Try and Error, durch Nachdenken, durch Überlegen, eine Wahrheit zu finden. Nicht, viele sagen auch, Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums, Wissenschaft unterliegt des Wandels, weil Meinungen, weil Erkenntnisse permanent hinterfragt werden, weil sie durch neue Erkenntnisse ein anderes Licht rücken. Das ist eines der großen Vorteile, eines der Benefits der Wissenschaft, dass sie sich hinterfragt, dass sie von anderen Forschenden hinterfragt wird, dass es einen Revisionsprozess gibt, dass es einen Review-Prozess gibt, dass dort andere drauf gucken, dass man sagt, ey, so nicht, weil du hast dies, jenes nicht beachtet. Und dann wird eine Meinung auch geändert auf Basis neuer Erkenntnisse. Es ist nichts Schlechtes, es ist etwas Gutes. Und ja, so viel einmal zur Wissenschaft. Denn wir werden uns jetzt hier in dieser Wissenschaft gar nicht zu einer wirklich wahren Erkenntnis kommen. Konterkariert das gerade mein eben Gesagtes? Nein, nicht unbedingt. Aber es ist spannend, sich verschiedene Dinge mal anzugucken und zu sagen, naja, so richtig wissen wir es vielleicht noch nicht, da müssen wir nochmal nachgucken. Oder wir finden raus, dass wir eigentlich nichts rausgefunden haben. Und dann ist das auch okay. Dann kann man sagen, kannst du so, ist mir egal. Und hier haben sich jetzt eine Forschergruppe rund um Sebastian Fischer und Stefan Fuhrmann, nämlich mit Weiger, Q, Stosic, Armin Kiebele und Carmen Braun, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, ich glaube nicht, Carmen Braun. Egal. Braun ist der Name jedenfalls. Aus Madrid, Kassel und Hamburg zusammengesetzt und ein Paper veröffentlicht im Journal of Sports Science and Medicine im Jahre 2025 mit dem Titel What is the best step technique for swimming relay starts? Geht also um Staffelstarts, die beinahe einzigartig sind im Schwimmen für die gesamte Sportwelt. Denn dieser Staffelstart, dieser Staffelwechsel beim Schwimmen ist insofern etwas ganz Besonderes, als dass zwischen dem ankommenden Sportler und dem startenden Sportler, Sportlerin kein Körperkontakt stattfindet. Überall anders beim Shorttrack schubsen sie sich gegenseitig an. Ja gut, auf dem Fahrrad jetzt nicht, aber da sind sie auch eng nacheinander, wenn es überhaupt sowas gibt wie Staffel, beim Bob hier, glaube ich, oder Skeleton war das, Rodeln, gab es ja auch diesen Mannschaftswettbewerb quasi als Staffel, wo sie unten gegen das Schildchen hauen und oben geht die Lampe los, das ist vielleicht noch so ähnlich, aber auch beim Laufen, zum Beispiel in der Leichtathletik, wird ein Staffelstab übergeben, also findet irgendein Kontakt statt. Das ist im Schwimmen nicht der Fall. Ferner ist die Bewegung, die dort ausgeführt wird, inzwischen auch so abstrakt und überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem normalen Startsprung, dass es völlig gerechtfertigt ist, sich das einmal komplett anzugucken. Wie sieht das Ganze aus, so in der Bewegung? In der Regel stehen die Sportlerinnen und Sportler in der Schrittstellung. Ein Fuß vorne, ein anderer hinten. Und da geht's schon los. Manchmal ist der vordere Fuß um die Vorderkante des Blockes, der hintere steht auf dem Tritt dort. Oder der vordere Fuß steht auf dem Tritt und der hintere an der Hinterkante des Startblockes. Dann wird ein Auftaktschritt gemacht, es wird mit Armkreisen unterstützt, in die Hocke gegangen, abgestoßen und es wird versucht, eine möglichst starke, große, hohe, horizontale Geschwindigkeit zu erreichen. Das Ganze passiert nicht so völlig ohne Grund. Diese kreisende Armbewegung hat man nachweisen können in Studien, dass sie eine bis zu 10% höhere Absprunggeschwindigkeit zur Folge hat. Und diese Schrittbewegung, die man dort hat, dieser Auftaktschritt, hat man bei Volleyballern unter anderem rausgefunden, dass sie mit dieser Technik bis zu 30% höher springen als im traditionellen Counter-Movement-Jump. Aber, was ist beim Schwimmen jetzt anders? Wir wollen ja gar nicht nach oben springen. Die vertikalen Sprungmechaniken, wie sie dann zum Beispiel im Volleyball existieren oder untersucht werden, sind schwer bis gar nicht übertragbar. Denn aus dieser Vorwärtsbewegung geht es nicht darum, nach oben zu kommen, sondern nach vorne zu kommen. Also im Prinzip über den Startblock hinaus zu laufen, ist vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit dem Skispringen, wo sie auch mit einer möglichst starken Vorwärtsgeschwindigkeit, mit einer möglichst großen Vorwärtsgeschwindigkeit möglichst weit kommen wollen. Natürlich wollen sie auch hochkommen, optimaler Winkel und so. Glaube ich, der Vergleich ist gar nicht so verkehrt. Gesucht wird nämlich die maximale horizontale Geschwindigkeit. Das heißt, der Körper muss sich während dieses Startvorganges einmal um die Hüftachse drehen, um aus der senkrechten in die horizontale zu kommen. Und in bisherigen Studien wurde dort gezeigt, 2010, dass es zwischen diesen Startvarianten keine signifikanten Unterschiede in der Absprunggeschwindigkeit gibt, ob man jetzt mit oder ohne Auftaktschritt startet. Also ob es da jetzt ein beide Füße vorne um die Kante oder ob man einen Auftakttritt macht, eigentlich völlig egal. Dann hat Q und Co. haben 2021 gezeigt, der war auch hier jetzt mit beteiligt an dem Paper, dass es keine Unterschiede gibt im Staffelwechsel, ob man jetzt einen Parallelstart macht, einen Schrittstart oder das Ganze mit Auftaktschritt einleitet. Und diese Startsequenz, je mehr Elemente man dort reinpackt, ja, kann man sich vorstellen, dass bei so einem Parallelstart das Timing mit dem ankommenden Schwimmer wesentlich leichter ist, als wenn man irgendwie noch einen Auftaktschritt macht. Das ist echt zeitlich anspruchsvoll. Das Timing muss stimmen. Das ist der Hauptknackpunkt eigentlich für einen gelungenen Start. Also da kann man irgendwie 2 Zehntel gewinnen oder verlieren. Und jetzt gab es Untersuchungen aus Tokio 2021, ist also schon ein bisschen her, dass die meistgenutzte Starttechnik der Männer, die damals genutzt wurde, gar nicht wissenschaftlich analysiert ist. Kann man vielleicht einschränkend dazu sagen, veröffentlicht analysiert, wenn sich schon mal welche Menschen angeguckt haben und Forschende und Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, aber keine Veröffentlichung dazu. Wie sah die Bewegung aus? Die meistgenutzte Sequenz. Ein Fuß ist hinter dem Tritt, ein Fuß ist auf dem Tritt, dann passiert der lange Schritt mit dem hinteren Fuß vorne an die Startblock-Vorderkante, sodass eine Position eingenommen wird wie beim Einzelstart. Ein Fuß hinten, ein Fuß vorne. Dann kommt der Absprung. Die Challenge hierbei, die Herausforderung, ist eine sehr lange Ablaufzeit, das Timing extrem wichtig. Die am zweitmeisten genutzte Technik war der Start in Schrittposition, ein Fuß vorne um die Kante, einer hinten auf dem Tritt, dann den hinteren Fuß lösen, vorne hinsetzen, Parallelstart, Absprung. Und in dieser Studie wurde jetzt geschaut, okay, welche dieser beiden Techniken ist denn eigentlich schneller? Das Ganze wurde am Olympiastützpunkt in Hamburg durchgeführt. Hurra! 13 Männer, 7 Frauen haben teilgenommen. Es gab insgesamt 91 Versuche mit der Kurzschritttechnik. Also Fuß ist schon vorne um die Kante, der andere hinten am Tritt. Das Ganze endet dann also im Parallelstart. Und es gab 54 Durchläufe mit der Langschritttechnik. Die endet dann also am Schrittstart, wie beschrieben. Der eine Fuß bleibt am Tritt dort stehen. Der Bewegungsablauf in beiden Varianten ist identisch, Schritt, Armschwung, Absprung, also dieser Armschwung ganz wichtig dabei, nur die Startposition, die letztendliche Absprungposition, die ist unterschiedlich. Und als Bewertungskriterium, ob jetzt das eine besser ist als das andere, hat man die Zeit vom Absprung bis zum Kopfdurchgang an der 5 und 10 Meter Marke genommen. Heißt also, sinnvollerweise, wer bei der 5 Meter Marke schneller mit dem Kopf ist, der hatte wohl den besseren Start. Leuchtet irgendwie ein, 10 Meter das gleiche. Und es kommt dann raus, nach Sichtung der Daten und der Zahlen, 0,09 Sekunden sind die Sportlerinnen und Sportler schneller, wenn sie die Langschritttechnik benutzen. Und zwar sind sie diese 900stel schneller bei 5 Meter und bei der 10 Meter Markierung. Manchmal gibt es ja so einen Effekt, dass man vorneweg vielleicht schneller ist, aber dann aus Eintauchwinkelgründen und Ähnlichem, dass sie diesen Vorsprung wieder verliert bis 10 Meter. Das passiert hier nicht. Und die Forschenden machen das plakativ vollkommen richtig, sprechen hier davon, das sind entscheidende Hundertstel, weil wir uns immer einbilden, dass die Schwimmrennen alle ausnahmslos auf Hundertstelbasis entschieden werden. Nun ja, aber 900stel schneller ist fast 1/10, ist schon eigentlich gar nicht so schlecht. Aber sie sagen auch, bei dieser Langschritttechnik ist die Zeit bis zum Absprung 0,11 Sekunden länger. Kann uns egal sein, weil ich kann ja bei diesem Staffelwechsel schon mit der Bewegung anfangen, während der andere noch schwimmt. Heißt also, ich muss das durch korrektes Timing irgendwie ausgleichen. In der Summe heißt das auch, in dieser Langschritttechnik im Vergleich zur Kurzschritttechnik wirkt auf dem Block eine geringere Maximalkraft. Trotzdem erreichen die Sportlerinnen und Sportler eine größere horizontale Geschwindigkeit. Beide Geschlechter sind von dieser Verbesserung gleichermaßen betroffen, in Anführungsstrichen, oder profitieren von dieser Verbesserung gleichermaßen. Im Geschlechtsvergleich zeigt sich allerdings, dass Frauen in allen hier untersuchten relevanten Punkten in Anführungsstrichen schlechter sind, also langsamer sind als die Männer. Das Timing ist unterschiedlich auf dem Block, dadurch erreichen die Frauen eine geringere Vorwärtsgeschwindigkeit beim Schritt und eine geringere Maximalkraft zu Beginn der Bewegung, hören aber mit einer höheren horizontalen Maximalkraft auf, was tragischerweise aber dadurch ausgeglichen wird oder wieder negiert wird, dass sie diese kürzer anwenden. Also die haben nicht so eine lange Beschleunigungszeit und deswegen haben sie am Ende eine geringere Vorwärtsgeschwindigkeit. Zudem ist der Absprungwinkel bei den Frauen niedriger als bei den Männern. Das kann eine Kraftfrage sein. Aus dieser Vorwärtsbewegung hochzukommen, erfordert mehr Kraft, als geradeaus weiterzulaufen, haben Männer möglicherweise einen Vorteil. Gleiches gilt bei der geringeren Maximalkraft zu Beginn der Bewegung. Männer sind muskulöser und kräftiger. Die Langschritttechnik, sagen die Forschenden jetzt hier, ist vor allen Dingen überlegen, weil eine längere Vorbereitungszeit für den Absprung da ist. Dadurch gibt es größere resultierende Kräfte, ist ungleich der Maximalkraft. Die Maximalkraft ist geringer, aber wenn ich die länger appliziere, länger anwende, dann erreiche ich eine höhere Geschwindigkeit beim Absprung. Ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Wenn ich mit vergleichsweise geringer Beschleunigung über eine lange Zeit, werde ich am Ende schneller sein als jemand, der an der Ampel nur einmal kurz das Gaspedal voll durchtritt und dann wieder loslässt. Frauen führen die Schlüsselbewegungen später aus, was dazu führt, dass es geringere Geschwindigkeiten gibt, trotz identischer Maximalkräfte. Und dann sagen die Forschenden zu guter Letzt, dass die Schrittstartposition bei dieser Langschritttechnik in größeren Kräften resultiert als die Parallelstartposition. Ist in meinen Augen völlig logisch, weil die Hauptlast des Absprungs auf einem Bein liegt. Wird jetzt irgendwie nicht genau beschrieben, ob sie wirklich auf der ganzen Platte oder nur vorne messen, weiß ich nicht. Die Hauptlast liegt aber auf einem Bein, dadurch müssen dort größere Kräfte wirken. Die Forschenden argumentieren im Paper selbst, dass die Bewegung, die Abschlussposition in dieser Schritttechnik bekannter ist und deswegen dort mehr Kräfte aufgebracht werden können. Ist in meinen Augen nicht zulässig, weil es aus einem anderen Kontext herauskommt, dass man bloß ein wirklich belastetes Bein hat. Nun ja. Die Langstrecktechnik als solche ist aber koordinativ wesentlich anspruchsvoller. Es ist also eminent wichtig, das viel zu üben, damit die Füße an der Vorderkante korrekt positioniert sind, damit ich nicht so ein Stückchen übertrete oder zu kurz bin. Dann verschenke ich Kraft und Energie. Die Schrittstellung als solche, die am Ende erreicht wird, ist instabiler als der Parallelstart. Auch richtig, muss man viel aus dem Körpermitte ausgleichen. Und das Timing ist viel, viel schwieriger mit dem ankommenden Schwimmer. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen schlechter. Und ja, das verbraucht dann deutlich mehr Übung, gerade so bei Nationalteams, wo es vielleicht nicht so oft trainiert wird, ist das schon ein nicht zu unterschätzender Faktor. Aber Sebastian Fischer sagte 2019 auch, dass grundsätzlich bei Staffeln die Bedeutung der Wechselzeiten eher überschätzt wird und deswegen das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Das so spielt ein bisschen da rein, so wenn die Wechselzeit eine Zehntel länger ist, ich dafür aber mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit ins Wasser komme, habe ich das ruckzuck wieder aufgeholt. Also das muss nicht zwangsweise ein Indikator sein. Davon ausgehend, dass alle gleich schnell ins Wasser springen, ist die Wechselzeit natürlich schon entscheidender Faktor. Die Langschritttechnik scheint überlegen zu sein, aber so richtig festlegen, ehrlicherweise, wollen sich die Autorinnen und Autoren hier aber auch nicht. Und es bleibt dann damit also spannend. Können wir bei den Europameisterschaften mal hingucken, welche Technik denn so am meisten angewendet wird. Vielleicht können wir das aber auch schon bei den kommenden Wettkämpfen sehen, die an diesem Wochenende stattfinden. Und der Ausblick ist so ein bisschen unter dem Titel DSV-Stars rund um den Erdball? Fragezeichen. Lukas Mertens ist seit letzter Nacht bei den Chinese Spring Championship Nationals oder wie auch immer das Ding heißt, in Shenzhen am Start, hat sich ins Finale über die 200 Meter Freistil geschwommen. Hurra, der deutsche Goldjunge präsentiert auch und international und performt dort. In Paris gibt es die Giant Open, wo wir das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit Joscha Salcho im Wettkampfbecken sehen werden. Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, was da so rauskommen wird und wie dort die Formpräsentation sein wird. Dann wird allerorten kommuniziert, dass Lise Seidel auch mit am Start sein wird. Hätte ich mich auch wahnsinnig drauf gefreut, weil sie auch eine sehr rare gemacht hat in den vergangenen Monaten seit diesem WM-Durchbruch in Singapur. Hat aber abgesagt, wurde mir jetzt nochmal bestätigt. Also auf Lise warten wir dort vergebens und dann bleiben tragischerweise nur zwei Frauen übrig in diesem 14-köpfigen Team, nämlich Noelle Bengler und Angelina Köhler. Aber wir dürfen uns auf die gesamte Brustriege freuen, die eine Vorschau geben wird auf die kommenden deutschen Meisterschaften, nämlich Melvin Imodou, Malte Gräfe, Kenneth Bock und Lukas Mazzerath sind hier in Paris am Start. Und Lukas Mazzerath kommt damit reichlich Rückenwind hin, schwamm letzte Woche in Luxemburg über die 50 Meter Brust EM-Norm. Außerhalb des Quali-Zeitraums, aber ist ja schon mal ein gutes Indiz. Mit unter anderem diesen Leistungen werden wir uns nächste Woche dann nochmal beschäftigen. Also wir waren jetzt in Asien, wir waren in Europa in Paris, gehen wir rüber in die USA. Dort finden die NCAA Championships statt in der D1 Division, also in der höchsten Klasse, wenn man so will, mit Nicole Meyer, Marion Plöger, Nina Yatzy und Kim Hägle. Nachdem dort in der vergangenen Woche bei den D2 Championships schon Maurice Grabowski und Jeremias Pock mit jeweils 5 Siegen die absoluten Helden ihrer jeweiligen Universität gewesen sind und jetzt auch frohen Mutes Richtung Europameisterschaften Paris Qualifenster schauen werden. Außerdem gibt es in Deutschland diverse Landesmeisterschaften in Bayern, Berlin, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Viel Erfolg, wo auch immer ihr dort im Wettkampfbecken unterwegs seid. Es ist das vorletzte Wochenende außerhalb des EM-Qualifensters. Das beginnt am 30.03. und geht dann bis zu den deutschen Meisterschaften 26.04. In diesem Sinne, guckt mal, ob ihr einen Livestream findet oder ob ihr den auf meinem Insta-Kanal verlinkt seht. Ansonsten genießt die Sonnenstrahlen, nutzt vielleicht das Außenbecken in eurem örtlichen Schwimmbad, wenn es eins hat. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.